Ja, guten Morgen. Eben haben wir das Abendmahl gefeiert und wir haben uns daran erinnert, dass Christus seinen Leib gegeben hat. Er hat sein Blut für uns vergossen. Und das, woran wir uns erinnert haben, das ist auch für heute, für den Text, den wir uns heute anschauen wollen, die Basis. Ja, das ist die Grundlage für all das, was wir heute hören. Und wir wollen uns heute einen Abschnitt anschauen, der wurde schon von vielen mit einem Diamant an einem goldenen Ring verglichen. Ja, wenn der Diamantring das Wort Gottes ist, dann ist der Diamant dieses Buch, dieser Abschnitt, den wir heute anschauen. Oder man kann es auch mit einem Gebirge vergleichen. Jedes Buch im Wort Gottes steht für einen Berg, aber es gibt einen Berg, der ist höher als alle anderen. Und das ist der Römerbrief. Und dann gibt es natürlich auch einen Gipfel auf diesem Berg. Ja, jeder Berg hat einen Gipfel. Und diesen erhabenen Gipfel, den schauen wir uns heute an. Wir möchten in das 8. Kapitel schauen, also Römer Kapitel 8. Dort, in den Versen 31 bis 39, da geht es um Gottes unendliche und unveränderliche Liebe zu uns und dank der wir auf ewig errettet sind. Das ist das Thema für heute, das schauen wir uns an, die Verse 31 bis 39 in Römer 8. Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben. Ja, noch mehr, der auferweckt. Der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Bevor wir jetzt in den Text einsteigen, bete ich noch. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir jetzt in dein Wort schauen dürfen, dass wir daraus lernen dürfen, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, wie wir es auch gerade in dem Lied gehört haben. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für dich, für dein Wort und dass du auch mir hilfst, dein Wort doch auch gut und richtig auszulegen. Amen. Paulus beginnt hier mit diesem Abschnitt im Vers 39 mit einer Frage. Was sollen wir nun hierzu sagen? Und da sollten uns zwei Worte auffallen. Nun, was sollen wir jetzt noch sagen? Oder was gibt es jetzt noch zu sagen? Und hierzu. Oder vielleicht steht bei dem einen auch etwas anderes. Also was sollen wir nun hierzu sagen? Und da sollten wir uns fragen, wozu? Was meint er? Was meint er damit? Und wenn wir uns die Verse vorher anschauen, es geht schon los am Ende von Kapitel 7, im letzten Vers von Kapitel 7, Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber, dem Gesetz der Sünde. Und dann Vers 1 in Kapitel 8. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und Paulus, Ja, der hat hier in Kapitel 8 einige Dinge schon genannt in den Versen vorher. Und er fragt sich, es ist alles gesagt. Was gibt es jetzt noch zu sagen? Und was hat er gesagt? Ja, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Also, für alle, die in Christus sind, die sind gerettet. Ja, für die gibt es keine Verurteilung mehr wegen Sünde. Oder in Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Die Gläubigen, die Christen, die haben den Heiligen Geist, die haben den Geist in sich. Und was passiert mit ihnen? Sie werden lebendig gemacht werden, sie werden auferweckt werden. Und Vers 14, sehen wir noch ein bisschen mehr. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ja, wir lesen hier in Vers 14 bis 17 von den Söhnen Gottes. Wir lesen von den Erben Gottes, von den Miterben Christi, von den Kindern Gottes. Das sind alles Worte, die uns beschreiben. Wir sind Söhne, wir sind Kinder, wir sind Erben, wir sind Miterben. Und das sind Dinge, die kann man nicht rückgängig machen. Die sind da. Du, wenn du ein Kind bist, wenn du einen Vater hast, diesen Vater, den wirst du immer als deinen Vater haben. Und dann kommen wir zum Höhepunkt des ganzen Buches, ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das, wir haben es uns schon mal angeschaut, ist die goldene Kette der Erlösung. Das ist eine Kette mit einigen Gliedern und diese Glieder, die greifen ineinander, die gehören zusammen und die können nicht getrennt werden. Es geht los in Vers 29, denn die er vorher erkannt hat. Und diese Gruppe, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und all diese, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. So steht es hier in der Vergangenheitsform. Und Paulus drückt damit aus, das ist so sicher. Da kann nichts dazwischen kommen. Alle, die in der ersten Gruppe sind, sind auch in der letzten Gruppe. Also alle, die Gott vorher erkennt, vielleicht steht bei dem einen oder anderen auch erwählt, die sind oder die werden schlussendlich verherrlicht. Also da geht keiner verloren, keiner. Und dann kommen wir zu Vers 31. Denn Paulus weiß, sehen wir hier oft im Römerbrief, ja, es gibt noch Fragen. Da gibt es noch Menschen, die haben vielleicht noch Einwände, die ja, sehen das noch nicht so, wie ich es gerade beschrieben habe. Und dann greift er vor und beantwortet die Fragen, die aufkommen können, hier gleich im nächsten Abschnitt. Denn, ja, auch heute gibt es noch Einwände, wenn wir sagen, die Christen sind auf ewig gerettet. Wir können nicht verloren gehen. Wir haben gehört, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Dann kommt der Einwand, ja, aber wenn du nicht mehr in Christus bist, wenn du dich löst, dann gilt das nicht für dich. Oder wir haben gesehen, der Geist wohnt in uns. Dann kommt der Einwand, wenn du den Geist betrübst, wenn du sündigst, dann zieht er aus und du musst dich neu bemühen. Wir haben auch gesehen, dass wir Söhne, dass wir Kinder Gottes sind, ja, dass wir Erben Gottes sind. Dann kommt der Einwand, es gibt ja auch den verlorenen Sohn. Und diese und andere Dinge, die haben wir bestimmt alle schon gehört. Und dennoch haben wir hier ganz deutlich stehen, dass es nicht so ist. Und wir werden uns jetzt in den nächsten Versen die Einwände, die noch kommen können, anschauen. Und da sollten wir ganz offen sein und unsere eigene Tradition dem Wort Gottes unterordnen. Denn das ist das Wichtigste. Jeder von uns hat eine Tradition. Jeder von uns hat bestimmte Denkweisen. Er hat bestimmte Vorstellungen. Und all das muss sich dem Wort Gottes unterordnen. Und Paulus in den Versen 31 bis 39, der schlägt jetzt diesen Nagel, den er vorher schon angefangen hat, ins Heu zu schlagen, noch tiefer rein. Und er wird uns verschiedene Gründe zeigen, wegen denen man rein theoretisch sein Heil verlieren könnte. Im ersten Abschnitt, das sind die Verse 31 bis 34, da stellt Paulus drei Fragen, die er dann auch beantwortet. Und diese Fragen, die haben mit Gott zu tun. Und im zweiten Abschnitt, in den Versen 35 bis 37, geht dann Paulus der Frage nach, ob es ja noch andere Dinge geben könnte, die uns wieder von Gott, von seiner Liebe trennen. Und im letzten Abschnitt, in den Versen 38 bis 39, fasst er das alles, was er gesagt hat, nochmal in einem herrlichen Ausruf zusammen. Also beginnen wir, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Dann kommt die erste Frage. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Und das, die Antwort auf diese Frage, die steht über allem, ja, was wir heute hören. Es ist eine rhetorische Frage und sie könnte auch eher so lauten: Wenn Gott für uns ist, wer kann dann erfolgreich gegen uns sein? Wer kann uns dann noch überwinden? Und wenn Gott auf unserer Seite steht, ich hoffe, das ist allen klar, dann kann es keinen und nichts geben, der sich erfolgreich gegen uns stellt. Denn das, was uns besiegen müsste oder könnte, das muss ja größer als Gott sein. Weil Gott steht auf unserer Seite. Und das gibt es nicht. Und ja, wir reden hier, wir müssen uns das wirklich vor Augen halten. Wir reden hier über den souveränen, über den allmächtigen, über den allwissenden Gott der Bibel. Und wir reden hier über den Gott, der alles tut, was er möchte. Alles ist in seiner Hand und er erreicht alle seine Pläne. Und wir reden über den Gott, der absolut nichts dem Zufall überlässt. Also Gott ist für uns und dann kann keiner erfolgreich gegen uns sein. Wir haben viele Dinge, die gegen uns sind, aber keines von diesen, das sehen wir jetzt gleich, wird uns überwinden. Denn, Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Vorher, in Kapitel 8, in den Versen 14 bis 17, da werden wir als Söhne Gottes, als Kinder Gottes bezeichnet. Und hier jetzt in Vers 32, da geht es um Gottes eigenen Sohn. Und er, Gott, der Vater, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Er hat ihn für uns alle hingegeben. Was bedeutet dieses hingegeben? Daran haben wir auch heute gedacht. Es bedeutet, dass er an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist. Er ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen und hat unsere Sünde getragen. Und das Argument von Paulus hier im Vers 32 ist das: Gott hat bereits das Größte gegeben, er hat das Höchste gegeben, was er hat. Er hat seinen Sohn gegeben, er hat den höchsten Preis für uns bezahlt. Und wenn man bereit ist und das schon getan hat, den höchsten Preis zu zahlen, dann ist man auch bereit, alle kleineren Dinge zu tun. Weil alles, was Gott jetzt noch für uns tut, ist kleiner als das, was er schon getan hat. Also Gott wird jedes Geringere, und das ist alles, aufwenden, um das Erkaufte zu bekommen und zu bewahren. Und das brauchen wir auch. Er muss uns auch alles Weitere schenken. Zum Beispiel seinen Geist. Ja, ihn hat er uns geschenkt, dass er uns die Augen öffnet, dass wir glauben. Und er wirkt auch weiter an uns durch seinen Geist. Er verändert uns immer mehr. Denn das ist ja auch das Ziel aus Vers 29. Die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Darauf streben wir hin und daran arbeitet Gott. Und wir sehen auch ein paar Verse vorher, dass der Geist Gottes für uns bittet. Ja, er verwendet sich bei Gott, dem Vater, für uns. Und wir sehen an anderer Stelle, in Philipper 1, Vers 6 oder auch Judas 24, dass Gott uns sogar das Ausharren bis zum Ende schenkt. Sogar das, ja, dass wir bis zum Ende im Glauben bleiben, dass wir dranbleiben, dass wir weitergehen. Selbst das kommt von Gott. Er hat uns erkauft, er hat seinen Sohn gegeben, er hat das Höchste gegeben und dann wird er auch alles aufwenden, um uns zu bewahren und ja, um mit uns ans Ziel zu kommen. Und da sehen wir Gottes Liebe, Gottes große Liebe. Und es ist völlig unmöglich, dass Gott in seiner Liebe das Größte tut, um uns zu retten und dann das Kleine unterlässt, um uns zu bewahren. Das geht nicht, denn er ist unveränderlich, er und damit auch seine rettende Liebe zu uns. Und ja, der Vergleich, der hinkt ein bisschen, aber viele von uns, die haben Kinder. Die Geburt, das ist das einmalige Große, was passiert. Und danach geht's weiter. Die Kinder werden immer unsere Kinder sein. Und wir tun vieles für unsere Kinder. Wir sind nicht perfekt, aber es sind immer noch unsere Kinder. Und Gott, bei ihm ist das anders. Wir sind seine Kinder. Er hat uns von Neuem geboren und das lässt sich nicht rückgängig machen. Wir sind seine Schafe, denn er hat uns gerufen und er wird auch keines zurücklassen. Dann Vers 33, die nächste Frage. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer klagt uns an? Da gibt es jemanden oder zwei Dinge. Zum einen unser Gewissen, das kennen wir alle. Wir sündigen, wir haben gesündigt und unser Gewissen klagt uns an. Und dann gibt es noch Satan, den Verkläger, sehen wir in Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Satan klagt uns bei Gott an. Wir müssen uns das wie bei einer Gerichtsverhandlung vorstellen. Er steht dort, zeigt unsere Sünden auf. Und rein theoretisch könnte er uns zu Fall bringen. Aber was muss Gott dann sagen, wenn Satan dort steht und uns anklagt? Er sagt, dafür wurde bereits bezahlt. Klaus, habe ich gerecht gesprochen? Denn Jesus Christus, mein Sohn, ist für seine Sünden gestorben. Meinen Zorn habe ich bereits auf meinen Sohn gelegt. Also Gott hat uns gerecht gesprochen. In dem Moment, wo wir zu ihm kommen, wo wir Jesus Christus vertrauen und unsere ganze Hoffnung auf ihn legen, in dem Moment sind wir gerechtfertigt. Und dann gilt, dafür wurde bereits bezahlt. Also kann keiner kommen und Anklage erheben. Erfolgreich. Unsere Sünde, die wir tun, die wir getan haben, die kann uns nicht mehr zu Fall bringen. Und wir müssen uns da auch ein bisschen Gottes Eigenschaften vor Augen halten. Denn das, was wir hier sehen, dass wenn Gott einmal rechtfertigt, wenn Gott einmal gerecht gesprochen hat, dann hängt das zusammen mit seinen Eigenschaften. Zum Beispiel, Gott ist unveränderlich. Gott spricht gerecht. Er sagt, du bist gerechtfertigt auf Basis von Jesu Tod am Kreuz, woran wir auch heute gedacht haben. Und das kann er nicht rückgängig machen, ohne einen Sinneswandel. Aber Gott ist unveränderlich. Zweitens, Gott ist gerecht. Gott spricht gerecht, weil Jesus bezahlt hat. Der Zorn Gottes lag auf ihm für unsere Sünden. Das sehen wir in Jesaja 53, dass Jesus den Zorn Gottes für die Sünden vieler getragen hat. Und spricht Gott nun gerecht, weil Jesus gestorben ist, und wenn er dann später seine Meinung ändert, dann hat Jesus die Strafe getragen und du musst sie nochmal tragen. Das ist ungerecht. Es kann nur einmal für deine Sünde bezahlt werden. Und entweder das ist am Kreuz geschehen, komplett, ein für alle Mal, oder du wirst es tun in der Hölle. Und beides geht nicht. Denn das wäre ungerecht. Drittens, Gott ist Wahrheit. Wenn Gott hier sagt, du bist gerecht, weil du an Jesus Christus, meinen Sohn, glaubst, weil du durch ihn zu mir gekommen bist, dann muss das wahr sein. Denn Gott lügt nicht. Und wir sehen hier noch etwas anderes. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Das ist nur ein kurzer Exkurs, weil ich so schön finde, wie das hier alles zusammenpasst. Hier sehen wir einen Schlüsselvers, warum es Römer 9, 10 und 11 gibt. Denn, versetzt euch in die damalige Zeit, ihr seid die Gemeinde in Rom und dann habt ihr gehört, wie die Zustände in Israel sind. Die Juden, nicht nur dort, sondern überall, wo sie sind, verfolgen die Gemeinde Gottes. Und dann hört ihr hier, Gottes Auserwählte, gegen die kann keine Anklage erheben. Was ist denn mit dem Volk Israel? Es ist Gottes auserwähltes Volk. Und dann kommt der Gedanke auf, den Paulus dann in Römer 9 beantwortet, Römer 9, Vers 6. Also wenn das hier so steht, Gottes Auserwählte sind gerechtfertigt, gegen die kann keine Anklage erheben. Wie kann das dann sein, wenn wir von dem Volk Israel, wenn wir von den Juden verfolgt werden? Da sind doch nicht alle gerettet. Und dann sagt Paulus in Römer 9, Vers 6, nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle aus Israel sind, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Ja, hier geht Paulus auf den Vorwurf ein, wenn du das hier schreibst, dann stimmt entweder das nicht, was du schreibst. Gott hat dann hier gelogen. Oder was ist es? Und Paulus sagt, nicht jeder aus Israel gehört zum Geistigen, zum geretteten Israel. Das nur, um euch zu zeigen, wie hier das alles wunderschön zusammenhängt und wir das Buch so lesen können, wie es hier ist. Ja, es gehört alles zusammen. Und dann in Vers 34, die dritte Frage. Es könnte ja noch jemanden geben, der sich gegen uns stellen könnte. Ja, wir haben gesehen, Gott Ja, Gott könnte sich gegen uns stellen, aber er ist für uns. Also alles andere, was sich gegen uns stellt, erfolgreich, muss größer sein als Gott. Wir haben gesehen, Satan könnte sich gegen uns stellen, stellt sich gegen uns, aber Gott ist derjenige, der rechtfertigt. Und dann gibt es da noch jemand, der etwas tun könnte, damit wir unser Heil verlieren. Wer ist da, der verdammt oder der verurteilt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Christus ist der Richter. Also Christus ist derjenige, der verurteilt. Aber Christus ist auch derjenige, der gestorben ist, der auferweckt wurde und der jetzt zur Rechten Gottes ist und der sich jetzt für uns verwendet, der sich jetzt für uns einsetzt. Und Christus und sein Tod, seine Auferweckung, das steht alles im Zusammenhang mit unserer Errettung, mit unserer Rechtfertigung, was wir auch vorher ja gehört haben und woran wir heute gedacht haben. Christus ist für uns gestorben. Er hat unsere Sünde auf sich genommen und er hat den Zorn Gottes für unsere Sünde getragen. Nicht nur, wie wir hier sitzen, wie wir seine Kinder heute sind, sondern für alle, die in den Jahren vorher schon geglaubt haben und die auch in den nächsten Jahren noch glauben werden. Ja, das sehen wir in Johannes 3, Vers 16 oder auch in Jesaja 53. Und wir sehen es ganz deutlich auch in Offenbarung 5, 9 bis 10. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem zum Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Der Tod Jesu, der hat dazu geführt, damit hat er aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk, aus jeder Nation, hat er sich Menschen erkauft, um sie Gott zu geben, dem Vater zu geben. Also durch Jesu Tod sind wir gerettet. Haben wir diese Rettung, haben wir diese Vergebung der Sünden. Und das Zweite, es braucht noch mehr, Christus ist auferstanden. Warum reicht es nicht, wenn Jesus stirbt? Sehen wir in 1. Korinther 15, Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Durch die Auferweckung, durch die Auferstehung Jesu können wir sehen, Gott hat dieses Opfer angenommen. Der Vater hat dieses Opfer angenommen. Wir sind nicht mehr in unseren Sünden, in all unseren Sünden. Ja, nicht in einigen, sondern in all unseren. Dafür hat Jesus Christus bezahlt. Und das Sterben und das Auferstehen, das ist das Vergangene. Und jetzt gerade sitzt Jesus Christus zur Rechten Gottes. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass er Macht über alles hat. Er sitzt auf dem Thron, er herrscht über alle kleinen und großen Dinge. Nichts entgeht ihm, nichts passiert, ohne dass er es will, ja, dass er es zulässt. Das muss ja auch zu Vers 28 passen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und wir sehen in Offenbarung 3, 21, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Jesus Christus sitzt auf dem Thron, er herrscht. Das ist durch diesen, ja, wenn jemand auf dem Thron sitzt, dann herrscht er. Und nicht nur das, er herrscht nicht nur, sondern er verwendet sich für uns. Er sitzt zur Rechten Gottes und verwendet sich. Er ist unser Mittler. Was macht er da? In Hebräer 7, 25 steht, daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt, um sich für sie zu verwenden. Wenn wir durch ihn, wenn irgendein Mensch durch ihn zu Gott kommt, dann wird dieser Mensch völlig errettet, weil Jesus da ist, um sich für ihn einzusetzen. Er bittet für uns. Und wenn Jesus etwas bittet, dann tut der Vater das. Denn die beiden sind eins. Das bedeutet, dass sie das Gleiche wollen. Der Sohn will nicht in die Richtung, der Vater in die, sondern beide gehen in die gleiche Richtung. Und jeder, ich sage es nochmal, der zu Gott kommt durch Jesus, der wird gerettet. Denn Jesus verwendet sich für ihn beim Vater. Das hat er versprochen und das wird er auch tun. Und hier geht es um die Rettung, die vergangen ist, ja um unsere Errettung, aber es geht auch um jede kleine Gnade in unserem Leben. Denn hier steht, der sich auch für uns verwendet. Also er tut es gerade. Er hat es nicht getan, sondern er tut es immer noch. Es geht also schlussendlich auch um unser Ausharren, das durch Gottes Gnade sicher ist. Er hat uns erkauft, er ist für uns gestorben, er wurde auferweckt, er sitzt zur Rechten Gottes, er verwendet sich für uns. Und dann wird er uns auch verteidigen, er wird nicht dastehen und uns verurteilen, sondern er wird sagen, der gehört zu mir. Aber was ist, wenn sich doch jemand abwendet? Vielleicht fragt sich das auch gerade jemand. Dann gibt es zwei Dinge. Entweder er befindet sich auf einem schlimmen Abweg und wird von Christus zurückgebracht werden, oder er hat nie dazugehört, wie es in 1. Johannes 2, Vers 19 steht. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber damit sie offenbar würden, dass sie nicht alle von uns sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Und auch in vielen Gleichnissen spricht Jesus, dass die sichtbare Gemeinde, das, was wir heute von der Gemeinde sehen, dass sie nicht nur aus Gläubigen besteht. Zum Beispiel in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen oder auch der vielfältige Acker oder das Gleichnis mit den verdorbenen Fischen oder das Unkraut unter dem Getreide. Und auch in Matthäus 7 lesen wir, dass nicht jeder, der Herr zu mir sagt, ja, dass er gerettet ist. Also wir sehen, ist Christus, hat er uns erkauft, sitzt er da und verwendet sich für uns, dann wird er uns nicht verurteilen. Und hier könnte jetzt auch schon Schluss sein. In Vers 34. Es gibt ja nichts, was größer ist als Gott. Es kann uns also nichts wirklich überwinden. Aber Paulus macht weiter. Christus hat seine Liebe zu uns gezeigt, indem er für uns gestorben ist, indem er unsere Sünden getragen hat, indem er auferstanden ist und sich nun für uns verwendet. Und davon kann uns keiner trennen. Das sehen wir in Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Und Paulus beendet hier den Abschnitt auch genau mit diesem Ausruf in Vers 39. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also, es geht um die Liebe Christi zu uns, nicht um unsere Liebe zu Gott. Das ist ein ganz anderes Thema. Hier geht es um die Liebe Christi zu uns, um die Liebe Gottes zu uns. Und keiner kann uns davon scheiden. Denn wir wissen es alle von uns, wenn es davon abhängen würde, wie sehr wir Gott lieben, wäre nicht gut. Wenn wir hier der Grund wären, warum Gott uns so sehr liebt, da gibt es nichts. Der einzige Grund liegt in Gott. Und das ist eine große Ermutigung für uns. Denn wir dürfen wissen, es ist nicht von uns abhängig, wie sehr uns Christus liebt. Es liegt alleine an ihm. Und davon, da kann uns keiner von trennen. Denn er ist unveränderlich und genauso auch seine Liebe. Und ja, wir sehen unser Leben, wir sehen unsere Sünden. Und dann müssen wir erkennen, da gibt es nichts Liebenswürdiges. Aber er, Christus, ist unsere unveränderliche Hoffnung. Denn wie gesagt, Gott bleibt gleich. Paulus hat hier die großen Dinge angeschaut in den Versen 31 bis 34. Und jetzt, ab Vers 35, beantwortet er die Frage, ob uns Leid von Gott trennen kann. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Das sind alles Dinge, die mit Verfolgung zu tun haben. Und die Christen damals, die hatten mehr zu leiden als wir hier. Und die konnten sich das ganz genau vorstellen. Die haben sich gefragt, was passiert, wenn ich jetzt in dieser Verfolgung bin? Und Paulus sagt, auch das kann dich nicht trennen. Denn all das gehört zu einem Christenleben und kann deshalb nicht ein Grund für eine Trennung sein. Sehen wir in Vers 36, wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. So Vers 37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. In Vers 36 sehen wir, das ist ein Zitat aus dem Psalm 44, der Vers 23, dass damals schon die Propheten, die zu Gott gehört haben, verfolgt wurden. Sie waren ständiger Verfolgung ausgesetzt. Und genauso ist es auch schon seit Tausenden von Jahren, seit 2000 Jahren mit den Christen. Also es steht schon so geschrieben, dass es zu uns gehört. Das sehen wir auch in Johannes 15, Vers 20, da sagt Jesus, erinnert euch an das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Verfolgung und das damit einhergehende Leid, ja, Hungersnot, Blöße, Gefahr, Schwert, ja, der Tod, das gehört zu einem Christen. Aber ist nicht schlimm. Vers 37. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir gehen nicht nur siegreich aus diesem Leid, aus dieser Verfolgung hervor. Da steht, wir sind mehr als Überwinder. Wir gewinnen im Leid. Und der Matthew Henry, ein Puritaner, hat vor 300 Jahren geschrieben, wenn wir diese Schwierigkeiten geduldig ertragen, sind wir nicht nur Überwinder, sondern mehr als Überwinder. Das heißt Sieger. Mehr als Überwinder sind die, die erstens mit wenig Schaden überwinden. Viele Siege sind teuer erkauft, aber was verlieren die leidenden Heiligen? Nun, sie verlieren das, was das Gold im Schmelzofen verliert. Nichts als die Schlacke. Es ist kein großer Verlust, Dinge zu verlieren, die nichts sind. Einen Körper, der von der Erde ist, irdisch. Zweitens, mit großem Gewinn. Die Beute ist unermesslich reich, Herrlichkeit, Ehre und Frieden. Eine Krone der Gerechtigkeit, die nicht vergeht. Das beschreibt doch sehr gut, was wir, ja, was dieses Mehr als Überwinder ausmacht. Und dann beendet Paulus diesen Abschnitt mit dem Ausruf in den Versen 38 bis 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und Paulus schreibt hier voller Überzeugung. Da könnte jetzt auch noch ein Ausrufezeichen stehen, bei mir steht keins. Aber es ist ein Ausruf der Freude und eine wunderbare Zusammenfassung von dem, was er vorher geschrieben hat. Und schon viele, die haben gerade in diesen Versen, hier in den letzten beiden, wirklichen Trost bekommen. Gerade in den letzten Stunden. Denn wir sehen, wenn wir sterben, dann sind wir nicht getrennt von Gott. Und auch im Leben, egal was in unserem Leben passiert, sind wir nicht getrennt von Gott. Wir können nicht getrennt werden von Gott, denn wir gehören zu Gott durch Jesus Christus. Das sehen wir auch hier in Römer 14, Vers 8. Denn sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Da ist das Thema ein bisschen was anderes, aber hier steht's. Und auch Engel, noch Gewalten, auch die können uns, können dich nicht von Christus trennen. Von der Liebe Gottes. Und damit sind alle Engel gemeint, egal ob gut oder böse. Die Guten, die werden es nicht tun. Und die Dämonen, die können es nicht tun. Also alle übernatürlichen Mächte können uns nicht von Christus trennen. Aber auch nichts aus der Gegenwart, also alles, was jetzt passiert, oder etwas aus der Zukunft, alles, was noch kommt, kann uns nicht von Gott trennen. Weder etwas aus dem Himmel, ja, aus der Höhe, oder etwas hier auf Erden, irgendetwas hier auf Erden, nichts, gar nichts kann uns von Gott trennen. Und dann beendet er das Ganze mit: noch irgendein anderes Geschöpf. Wir sind alle geschaffen und kein Mensch, auch wir selber nicht, können uns von Gott trennen. Also alles, was geschaffen ist, nichts, also alles, was wir hier sehen, kann uns nicht von Gott trennen. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn für viele ist das hier noch so ein, bis dahin so ein Schlupfloch. Die sagen, ja, all diese Sachen, die können uns nicht von Gott trennen. Aber ich selber, ich kann ja noch. Ja? Aber auch du bist geschaffen. Und auch du bist nicht größer als Gott. Und wenn Gott dich erkauft hat, wenn er den höchsten Preis für dich bezahlt hat, wenn du sein Eigentum bist, dann lässt er dich nicht gehen, sondern arbeitet an dir und verändert dich immer mehr, damit du so wirst, wie sein Sohn ist. Und seine Liebe, die ist uns also auf ewig sicher. Ja, es ist seine rettende Liebe. Es ist nicht die gleiche Liebe, mit der er alle Menschen liebt. Es ist die Liebe, die bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen, wie es in Johannes 13, Vers 1 steht. Hier steht es ein kleines bisschen anders. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende oder bis zum Äußersten. Und ein anderer Puritaner, der schreibt hier über diesen ganzen Abschnitt zusammenfassend, also Charles Hodge: Unser Richter ist zufriedengestellt. Als unser Richter ist er zufriedengestellt. Als unser Vater liebt er uns. Als der höchste und allmächtige Herr der Dinge, der alles nach seinem Willen wirkt, hat er beschlossen, uns zu retten. Und als das Wesen, dessen Liebe ebenso unveränderlich wie unendlich ist, lässt er nichts zu, was seine Kinder von ihm trennen könnte. Also halten wir fest: Satan, Gott, Jesus, deine Sünde, sämtliche Umstände, alle Geschöpfe und auch du selbst, keines davon kann dich von der Liebe Gottes trennen. Das steht hier. Ja, wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir auf ewig seine Kinder. Und heute haben wir das Abendmahl gefeiert, um daran zu denken. Denn das Einzige, was zählt, ist die Tat Christi am Kreuz. Wenn wir darauf vertrauen, dass er für uns gestorben ist, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat und wir durch ihn zum Vater kommen, zu Gott kommen, dann gilt auch das für uns. Ja, wir sind dann auf ewig frei von unserer Sünde. Keiner wird sie uns wiedergeben. Wir sind sicher. Ja, das sind klare Worte. Der Text hier ist klar. Vielleicht dachtest du bisher anders darüber oder denkst vielleicht immer noch anders über dieses Thema. Und heute gibt es auch noch einige Christen, die das anders sehen. Aber dann müssen wir uns fragen, woran liegt's? Und meistens ist es der Fall, dass das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu hoch ist. Ja, wir müssen erkennen, wir sind kleiner als Gott. Gott ist derjenige, der allmächtig ist. Und wir sind klein. Und wir sind nicht aufgrund unserer eigenen Macht in Christus. Denn dann könnten wir uns auch lossagen. Wir sind aus Gnaden errettet. Aus Gnaden hat uns Gott die Augen geöffnet. Und wegen ihm sind wir in ihm, gehören wir zu ihm. Wenn wir noch ein Problem damit haben, dann müssen wir unseren Stolz ablegen und uns ganz in die Hände Gottes begeben. So wie es hier steht, wir können das ganz einfach so nehmen, wie es da steht. Er hat es hier in aller Deutlichkeit geschrieben und wir dürfen das für unseren Trost, für unsere Ermutigung und ja, für unsere Befreiung annehmen. Denn wenn wir wissen, wir sind auf ewig gerettet, weil Christus für uns gestorben ist, weil er auferweckt wurde, weil er sich beim Vater immer noch für uns verwendet, dann können wir ganz anders in unseren Alltag gehen. Also diese Verse, die sind eine große Ermutigung für einen jeden Christen. Egal auch in welchem Leid wir gerade stecken, was wir ja, vielleicht in der Familie erleben, an der Arbeit oder auch in der Gesundheit, all diese Dinge, die werden uns nicht trennen von Gott, von der Liebe Gottes. Auch die größte Sünde, die unser Gewissen belastet, auch die wird uns nicht trennen von Gott. Und die können wir vor ihn bringen und ihm abgeben. Ja, wenn das Leben gerade anstrengend ist, wenn sich die Probleme überschlagen, dann ist man sich nicht immer sicher, ob Gott für einen ist. Aber wir dürfen wissen, Gott ist für uns. Und all diese Probleme, all diese Dinge, all dieses Leid, das ist nicht sinnlos. Denn daraus werden wir als Überwinder, als Sieger hervorgehen. Also, Gott ist für dich, wenn du sein Kind bist. Und deshalb können wir weiter ganz auf Gott vertrauen. Er hat ein Ziel mit jedem Einzelnen von uns. Und er wird dieses Ziel ganz sicher erreichen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Also, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi und damit der ewigen Rettung. Wir können deshalb voller Zuversicht durch unseren Alltag gehen. Ich bete noch zum Schluss. Dürft auch gerne aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns errettet hast, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, dass er unsere Sünden auf sich nimmt und für uns bezahlt. Ich danke dir, dass wir das heute so klar sehen dürfen, dass du für uns bist und dass keiner erfolgreich gegen uns sein kann. Bitte schenk uns auch in den nächsten Tagen, dass wir uns daran erinnern, dass wir daraus Kraft und Mut schöpfen. Bitte hilf uns, dass wir verändert werden durch dich, durch dein Wort und arbeite ja, an uns, Herr. Wir danken dir, dass du deine Liebe ja, dass deine Liebe unveränderlich ist, dass wir auch davon nicht getrennt werden können. Und wir bitten dich, dass du auch für den Tag, für den Rest des Tages deinen Segen schenkst und auch in den nächsten Tagen und Wochen doch auch über uns wachst. Amen.